So, ich hoffe, dass ihr alle fit seid, ja? Noch voller Mut und Kraft und Freude. So richtig auf der Abschussrampe, und um in die Gesellschaft zu gehen und von dem, was ihr lebt, mit dem Herr weiterzugeben. Beziehung in der Gesellschaft und in der Welt. Es ist ganz klar, dass dieses Thema, diese Realität, nicht so einfach ist. Das wisst ihr schon jetzt alle, alle, die mit Jesus leben, haben schon gemerkt, dass es eine Herausforderung ist im Leben, als Christ in dieser Gesellschaft zu leben. Darum haben immer wieder durch die ganze Kirchengeschichte durch die Jahrhunderte durch, haben immer wieder Christen versucht, sich wie in eine Subkultur hineinzugeben, also unter sich allein zu sein und keinen Kontakt zu haben mit den anderen Menschen, die nicht glauben, einfach um sich zu schützen, um leben zu können, um nicht das Schlechte mitzubekommen, was in dieser Gesellschaft und in dieser Welt steht. So kamen ja von ganz in den frühen Jahren, also 6., 7. Jahrhundert, kam das ganze Mönchtum, wo die Mönche da waren und so, sich zurückgezogen haben. Und irgendwie auch zum Teil diese Illusion gehabt haben, wenn wir uns zurückziehen, da werden wir leben können ohne diese Sünde, ohne das Schlechte von dieser Welt, wie sie ja selber entdeckt haben, dass die Sünde im Herzen steckt und nicht einfach um die Menschen herum. Was wollte Jesus? In der Bergpredigt war er ja ganz klar. Matthäus 5, Vers 13 bis 16: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 13 bis 16. Du hast selber schon gemerkt mit der Suppe zu Hause, gell? Wenn du zu viel Salz reinmachst, kannst du nicht mehr rausnehmen. Das ist blöd, ne? Und dann musst du immer noch mehr Suppe reintun, das Ding wieder verdünnen. Das ist die Realität. Gott will, dass wir als Kinder Gottes in der Gesellschaft leben, dass die Gesellschaft durch unser Dasein bewahrt wird, einen anderen Geschmack hat, aber wir können uns nicht mehr rausnehmen. Wir sind drin. Und das war die ganze Spannung. Du kennst das Gebet von Jesus, Johannes 17, als er gebetet hat für seine Jünger und für alle die zum Glauben kommen durch seine Jünger. Hat er gebetet, dass der Vater doch ihnen hilft, in der Welt zu leben, ohne von der Welt zu sein, und dass sie eins sind untereinander, wie du, Vater, und ich, sagt Jesus, eins sind. In anderen Worten sagt er: Wenn sie in der Welt leben müssen, und sie sollen das, und nicht von der Welt sind, da können sie es nur, wenn sie in Beziehung sind, Vater, wie ich, Jesus, in der Beziehung mit dir bin. Eng verbunden mit dir, Vater, werden sie leben können in der Welt. Eng verbunden mit dir, Vater, würden sie eins werden miteinander. Aber nur eng verbunden mit dir. Das scheint mir so wichtig, gell? Nur die Beziehung, also das war das erste Thema in diesen Tagen, nur die Beziehung mit Gott, diese Beziehung, die wir unterhalten in der Stille mit ihm, im ganz ehrlichen Sein mit ihm, im täglichen Leben mit ihm. Und das braucht eine neue, wie kann man das sagen, eine neue Disziplin. Ich weiß nicht, wie du das lebst. Ist es dir bewusst, dass der ganze Tag der Herr mit dir ist? Dass du für die Frauen, gell, beim Babys wickeln, ja, beim Geschirrspülen, das haben, können ja die Männer auch Geschirrspülen, gell? Beim Geschirrspülen und so, dass du das alles für und mit dem Herrn tust. Und dass du zu jeder Zeit in der Beziehung mit ihm sein kannst und mit ihm reden kannst, seine Nähe haben kannst, den ganzen Tag mit ihm. Es hat mir immer ein wenig geschmerzt, wenn wir so mit unseren, ja, ich will mal so sagen, vielleicht wenn wir so mit unseren Traditionen und mit unserer Religiosität meinen, das geistige Leben oder das Gebetsleben, das ist, gehört zu einer gewissen Zeit und dann kommt die andere Zeit, wo ich normal lebe, ne? Wo ich nicht fromm bin. Und dann kommt die Zeit, wo, jetzt ist 6 Uhr, ist Stunde, bin ich wieder fromm. Ja, okay? Aber das ist ja absolut nicht das Leben von einem Jünger Jesu. Jünger Jesu sein ist immer mehr bewusst werden, der Meister ist immer bei mir. Er geht mit mir durch die Welt. Ich habe viel Freude, wenn ich allein bin in meinem Auto, da rede ich laut mit ihm. Ich weiß nicht, was die anderen denken hinten dran, wenn ich so gestikuliere, ja, beim Fahren, und rede mit ihm über Gemeinde, über Probleme, über meine Liebe zu ihm. Herr, ist super. Und meistens kann ich dann meine Tasche nicht auf dem rechten Sitz lassen, denn er sitzt daneben. Ja? Niemand sieht ihn. Ne? Aber dann mache ich die Tasche nach hinten, das nimmt Platz her, wir fahren miteinander. Ja? Und da kann ich mit ihm sprechen. Und es ist mir bewusst, er ist da. Ich glaube, wir müssen das, ja, müssen ist nicht richtig, ist kein Zwang. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das üben in unserem geistigen Leben, dass immer mehr bewusst werden, er ist da. Du gehst am Morgen in die Schule, er kommt mit. Gehst ins Geschäft, er ist dabei. Ja. Bis vor dem Computer, und siehst Mist an, er ist dabei. Ne? Sieht, was du siehst. Ja? Ne? Bist zu Hause, alleine, er ist dabei. Manchmal ist es schwierig, dass er dabei ist. Man hätte lieber ja, nicht. Ne? Und manchmal hat man so viel Freude, er ist dabei. Das Bewusstsein, er ist da, diese Beziehung mit ihm, das ist eigentlich, was dir die Kraft gibt, in dieser Welt zu leben, ohne von der Welt zu sein. Ich muss immer staunen vom Leben neben vom Nehemia, gell? Im Alten Testament kennst du ja Nehemia seine Geschichte. Er war 1000 Kilometer von Jerusalem weg in der Stadt, die Süß, wie heißt das auf Deutsch? Süß, ja. Die Stadt, ja, ist egal. Ja, okay. Da, Babylonien da unten, gell? Okay. Und dann war er da und in dieser Situation, die Last von Jerusalem, die Mauer bauen und das Stete in allem, was er getan hat, war immer wieder, kommt im Text, im Nehemia-Buch, dieses kurze Anrufen zu Gott in jeder Situation. Sein Chef, der König fragt etwas und Nehemia spricht zu Gott und antwortet dem König. Ja. Nehemia war der Mann, der ganz bewusst war, der Herr ist immer da. Er ist mit mir. Er kennt, was ich brauche. Er kann mir helfen in jeder Situation. Er wird mich nicht fliegen lassen. Ich kann mit ihm rechnen, um in dieser Welt zu leben. Ich lege da viel Gewicht drauf, denn wie willst du in dieser Welt leben als Zeuge des Herrn? Und nicht in einer gewissen Druck sein, Angst sein, um Zeugnis zu geben. Immer wieder Angst sein, dass man dich auf die Seite setzt, dass man nicht zuhört. Oder Angst, dass du nicht die richtigen Worte findest, um etwas zu sagen. Diese Angst geht nur weg, wenn du weißt, Herr, du bist da. Du bist da. Und dann erinnerst du dich daran, wie es in den Evangelien steht. Gell? Und wenn ein Tag man dich vor das Gericht führt, versuch nicht zu überlegen vorher, sagt die Schrift. Ne? Der Heilige Geist wird die Worte geben im Moment, wo du da vorne zitterst, ne? Wird du die Gedanken, baff, genau das sagen, was wichtig ist. Welche Gelassenheit, wenn wir wissen, Jesus ist da. In meinem Betrieb, in meiner Arbeit, im Zuhause, wie ich heute Morgen gesagt habe, in der Kindererziehung, Jesus ist da. Herr, die Kinder sind nicht mehr, du hast mir sie gegeben, du machst sie atmen. Ich kann sie nicht atmen machen. Die können aufhören zu atmen, ich kann auch nichts mehr machen. Sie sind dein, Herr. Und jetzt kann ich sie dir in deine Hände legen. So gut zu wissen, wir haben einen guten Hirten und der kommt mit jeden Tag in unser Alltag. Was er von uns erwartet, ist, dass wir es glauben und dass wir uns freuen und dass wir dankbar sind, dass wir ihm sagen, Herr, es ist so super zu wissen, du bist dabei. Und das ist die ganze Arbeit vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Tröster. Du weißt, was ein Tröster ist, ja? Einer, der Trost bringt. Der Heilige Geist ist nie der Ankläger. Das ist immer der Teufel. Der Teufel kommt so oft, ne, für meine Gedanken und sagt, na, diese Sünde, die kennst du ja, die hast du schon oft mal getan, diese Sünde. Ne? Anklage, wirst nie besser werden, Dani. Ja? Der Tröster, komm mit dieser Sünde wieder zurück, ich vergib dir. Die Gnade genügt, das Blut Christi genügt. Der Tröster sagt, ich weiß nicht, ob du diese Sünde schon mal getan hast. Bei uns, wenn es vergeben ist, ist es nicht mehr da, nicht gebucht im Himmel. Der Teufel sagt, habe ich gebucht, hä? Das ist schon das 52. Mal, dass es passiert ist. Ja? So schön zu wissen, der Tröster ist dabei. Und als Jesus weggegangen ist und den Jüngern gesagt hat, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis dass der Heilige Geist kommt, was ist die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist? Er wird kommen und ihr werdet Zeuge sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Die Hauptaufgabe, wo der Heilige Geist dir unbedingt stets helfen will, ist, dass du Zeuge Jesu bist. Das ist seine Zielsetzung. Er will den Kindern Gottes die Möglichkeit geben, die Freude geben, Zeuge Jesu zu sein. Es geht dir vielleicht wie mir, ich habe immer Angst, wenn ich wieder rausgehe, um von Jesus zu sprechen, gell? Und ich habe immer viel gute Gedanken zu Hause und denke, ich kann jetzt nicht gehen, denn ich habe noch 80 Mails zu beantworten, der Bibelschule-Kurs nochmal durchzulesen, gell? Aufgaben zu beantworten, viele Arbeiten noch, die nicht fertig sind im Haus. Ursula hat mir so eine Liste gemacht, gell, wo alles draufsteht, das geht nicht im Haus, das und das. Und das. Ja. Da mache ich hin und wieder etwas und habe viel Freude, wenn ich das durchstreichen darf, ne, nachher. Ja. Ich habe immer noch vieles zu machen, was nicht fertig ist. Und da muss ich doch wieder sagen, nein, Dani, jetzt gehst du raus. Kennst du diese Psalmen, wo der Psalmist mit sich selber redet? Ne? Das müssen wir lernen, mit uns selber reden. Redest du manchmal auch mit dir selber? Der Psalmist sagt, du meine Seele, lobe den Herrn. Ja? Das macht das redet so, ja? Ja? Wahrscheinlich war er so, ne? Ja? Ah, jetzt lob mal den Herrn, Mann. Was ist los, ja? Wir brauchen das auch, dass wir lernen, mit uns zu reden, durch die Bibel, durch Gottes Wort. Jetzt lob doch mal den Herrn. Aber vielleicht hast du keine Lust. Ja, brauchst nicht Lust zu haben. Brauchst nur mal zu überlegen, wie dankbar du sein kannst, dass du Jesus kennst, dass du den Herrn hast. Und dann kannst du loben, ihm danken, zu ihm kommen. Und durch das Loben und das Danken hast du neue Freude wieder, mit ihm zu leben. Der Teufel möchte immer, dass Gottes Kinder keinen Grund finden zum Danken. Hast du schon gemerkt? Dass wir das Gefühl haben, ist alles schwer. Ja, diese Welt, alles schwer. Und das stimmt ja gar nicht. Ist gar nicht so schwer. Wir haben viel Freude, viel Freiheit. Wir können mit Christus leben. Wir haben den Tröster. Wir kennen Jesus persönlich. Wir können Freude haben. Wir können mit ihm reden. Wir wissen, dass er uns hört. Und dann, wenn du Zeugnis gibst in der Welt, wenn du die Möglichkeit wieder hast, mal von ihm zu sprechen, hast du schon gemerkt, merkt, was du nachher für eine Freude hast. Gott schenkt immer eine ganz besondere Freude, jedes Mal, wenn wir gehorsam sind. Hast du das gemerkt? Darum gibt es nicht eine größere Freude für Christen, als sich in der Gemeinde ganz konkret zu engagieren, mitzuhelfen, dienen. Dienen ist die größte Freude. Eine Zeit lang zwischen zwei Gemeindegründungen waren wir an einem Platz, wo keine Gemeinde war. Und da sind wir am Sonntag immer ziemlich weit gefahren, um in einen Gottesdienst zu gehen. Und in dieser Gemeinde, wo wir in den Gottesdienst gingen, da konnte ich nur auf einer Bank sitzen und zuhören. Und da nach ein paar Wochen habe ich der Ursula gesagt, wie machen denn die Christen, um zu leben, ohne zu dienen? Da stirb ich. Ja? Ich kann doch nicht einfach immer da sitzen und zuhören und wieder weggehen. Es ist doch so eine Freude, mit anderen Menschen etwas weiterzugeben, die Bibel lesen, um anderen zu helfen, dass sie weiterkommen im Glauben, die Bibel zu studieren, dass wir mehr positive Gedanken haben, um den Leuten, die Gott nicht kennen, auch besser zu begegnen zu können. Es ist doch so viel Freude, zu überlegen, wie ein Arbeitskollege denkt und überlegt, und dann darüber zu beten, um dem Herrn zu fragen, Herr, zeig mir, wie ich meinem Kollege eigentlich eine Hilfe sein kann auf seinem Wege. Das ist doch spannend. Dann bist du im Gebet, dann nimmst du die Bibel, suchst einen Weg, sagst dem Herrn deine Not, kannst ihm sagen, Herr, ich möchte am Arbeitsplatz den einfach verstehen. Ich merke, den Kollegen gehen alle aus dem Weg. Der ist ein komischer Typ, aber Herr, ich bin ja auch ein komischer Typ. Da sollte das ja klappen, ja? Sollen wir irgendwo einen Boden haben, wo wir uns finden können? Und ich finde, das ist spannend. Spannend, mit Gottes Geist zu rechnen, um anderen Menschen zu dienen. Es gibt so viele Dienstmöglichkeiten, gell? Jeden Montag kommt bei uns im Dorf fahren die Mülleimerlehrer, sagt man das? Ja, gibt es das auf Deutsch? Mülleimerlehrer, ja. Müllabfuhr, der Lastwagen mit den zwei Arbeitern, die drauf sind, gell? Und die halten immer bei uns an. Die wissen ja schon 10 Jahre, bei uns geht es immer am Montagmorgen, trinken sie ihren Kaffee, stellen sie ihren Lastwagen ab, ne, vor dem Haus, trinken das Kaffee bei uns. Und die bekommen immer wieder Geschenke, Neues Testament, Jesusfilm und, ja. Und immer mit Gespräch. Ich trinke den Kaffee mit ihnen und so. Sie kommen rein. Sie wissen auch, dass wenn sie unterwegs sind mit Lastwagen, haben sie immer bei uns zu Hause die Toilette, das WC, wenn sie im Fall gehen müssen, gell. Ist alles bei uns immer okay, ja. Aber durch die Jahre ist das so schön, mit diesen Männern zusammen zu sein, ihre Freude zu sehen, wenn der Lastwagen kommt am Morgen früh, ne, dann gibt es ein kleines Klaxon, ne, Hupen vor dem Haus, dann wissen wir, ah, sie sind da. Ja? Und da kommen sie rein und da gibt es diese Viertelstunde Freude, wo wir mit diesen Männern Mut machen können, wo wenn sie mitten im Winter, die fangen um 4 Uhr morgens an, haben kalt, da können sie reinkommen, eine Viertelstunde warm haben und dann wieder an ihre Arbeit gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Gesellschaft zu dienen. Du musst nur ein wenig die Augen öffnen, schauen, was die Leute leben, die herum sind bei dir. Wir werden als Gemeinde in den nächsten 10 Jahren, ich bin ja nicht Prophet, aber heiße Daniel, gell? In Frankreich hat der Staat nicht mehr das Geld, um sich um die alten Leute zu kümmern. Die Alterspyramide ist jetzt so, dass so viele alte Leute da sind, allein in den Dörfern, dass diese alten Leute praktisch keinen Kontakt mehr haben. Die Pöstler, die früher die Post gebracht haben und auch die Rente gebracht haben, das Geld den alten Leuten, die wurden jetzt also die Postangestellten wurden von anderen mit einem Chronometer, also mit einer Zeit, wie Zeit, Chronometer? Ja, versteht das, he? Ja, so. Ja, okay. Wurde die Zeit genau gemessen, wie viel sie brauchen für die Briefkasten, und sie haben ein paar Dörfer mehr, jeder Postangestellte, und haben keine Zeit mehr für die Leute. Und unser gutes Frankreich überlegt absolut nicht, dass ja nur die menschlichen Beziehungen ist ja das Einzige, was ein Volk zusammenhalten kann und was ein Leben bereichern kann. Also werden viele Leute viel, viel mehr krank werden, weil sie keinen menschlichen Kontakt mehr haben, werden viel teurer kommen eigentlich durch die Arznei und so weiter, und der Staat möchte Geld sparen, macht genau das Gegenteil. Ja? Aber das ist die, ohne Gott ist das normal. Ja? Aber jetzt finde ich super, wenn wir überlegen als Gemeinde und Gläubige, können wir anfangen uns zu üben, sagen, wo kann ich helfen, freiwillig, ohne etwas zu verdienen. Da kannst du überlegen. Da gibt es vielleicht in deinem Quartier ältere Leute, wo man etwas helfen könnte. Gibt es vielleicht. Solche, die alleine sind. Ja? Wo du plötzlich jemand wirst, ich sehe im Dorf, wo wir wohnen, sind viele Leute, die uns jetzt lieben, ich kann nicht anders sagen, und begrüßen. Aber wir haben immer wieder Möglichkeit zu helfen. Wenn Ursula zum Beispiel in die Stadt fährt mit dem Auto, um im Supermarkt etwas zu kaufen, dann telefoniert sie zuerst zwei, drei älteren Leute im Dorf und sagt, ich fahre in die Stadt, wollen Sie mitkommen, etwas kaufen und so, ich hätte Platz im Auto. Und Kontakte sind da. Menschen wird geholfen. Verschiedene Möglichkeiten sind da. Und ich glaube, die Gemeinde in dieser Endzeit, ich glaube, wir sind in der Endzeit, ja, die Gemeinde in dieser Endzeit wird immer mehr so ganz offene Türen haben, wenn sie es merkt, die Gemeinde, wo man dienen kann, ohne zu verdienen. Ursula ist in die Stadt gegangen, sie ist Krankenschwester, also Pflegepersonal mit Examen und so, ja, Krankenschwester. Und sie ist nach Dijon gegangen, hat vorgeschlagen, wenn im Spital, wenn sie eine Krankenschwester brauchen in den Dörfern, um die Kranken zu besuchen, Spritzen zu geben, Medikamente und so, ist sie bereit, das zu tun, ohne einen Lohn. Dann haben sie gesagt, wir haben hier kein Formular, das gibt es noch nicht. Ne? Also, wie ja, jemand ohne Lohn und so, ja, da wissen wir nicht genau, wie wir das machen können. Natürlich ist eine gute Idee, aber da hat sie gesagt, ja, einfach schreibt mal das auf, dass wenn die Zeit kommt, wo es nötig ist, sie hat gesagt, ich will nicht Krankenschwestern sein mit einem Lohn, denn es gibt jüngere Krankenschwestern, die arbeitslos sind, weil viele verschiedene Spitäler zugemacht haben. Also ich will nicht einen Platz nehmen von anderen, die eine Arbeit brauchen, um Geld zu verdienen. Aber wenn Sie Not haben und kein Geld haben, bitte rufen Sie mich an. Und ich glaube, die Stunde kommt, wo Sie anrufen, das glaube ich. Und wo Sie Hilfe brauchen. Und wo wir als Diener in dieser Gesellschaft Menschen helfen können. Also vergiss es nicht, der Weg vom Zeugnis ist der Weg vom Dienst. Ich hatte der Kelito war ein junger Mitarbeiter, der ist jetzt auf den Pazifikinseln, er kam von dort, so ein Fischer, also im Schwimm, so, mit die Fische unter Wasser, ja, so ein Wilder, ja. Der war bei uns zu Hause mit seinem Lendenschoß so im Dorf, ne? Ich musste ihn dann vorstellen, dass sie nicht meinen, dass ich da so einen anderen Menschen bei mir habe. Aber der ist Missionar geworden für die Pazifikinseln. Und als der da war, habe ich gemerkt, der hat was Besonderes, der Kelito. Kelito ist sein Vorname. Habe ich immer gedacht, da ist etwas Besonderes in dem Kerl drin. Habe ich ihm gesagt, sag mir mal, wie haben dich eigentlich deine Eltern erzogen da auf der Insel? Kleine Insel, 13 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, 5000 Einwohner, mitten im Pazifik, gell? Die leben noch ohne Modernismus nichts, gell? Einfach so. Auf den Bäumen hätte ich fast gesagt. Ja. Und das war höchst interessant. In der Kindererziehung wurde erzogen eine Erziehung vom Blick. Also nicht die Zeitschrift Blick. Gell? Eine Erziehung vom Blick. Das heißt, sein Vater, als er ganz klein war, hat ihm immer gesagt, jetzt schau mal dahin. Wo denkst du, wo kannst du helfen? Und da musste der Kleine rumschauen, der Keleto, ne? Und in die Hütte, die sind in so Holzhütten, die Hütte von den Nachbarn hineinschauen und so. Ne? Und dann, wo kann ich da was helfen? Und da hat er älteren Leute geholfen, Gartenarbeit gemacht, die Kokosnüsse geholt, da 10 Meter über dem Boden, dann runtergeholt und so. Ne? Ja. Aber immer wieder geholfen. Und er konnte, egal um welche Zeit, nach Hause kommen, wenn er irgendwo etwas gedient hat, hat sein Vater ihm gesagt, sehr gut. Ja. Aber wenn er nichts getan hat, hat er Strafe, wenn er zu spät nach Hause kam. Ja. Also eine Erziehung vom Blick. Schau mal hin, wo kannst du dienen? Und das habe ich dann gemerkt, ich war komisch, ich habe es gemerkt, er wohnte bei mir, also in der Wohnung, gell, war miteinander jeden Tag am Essen und so, bei uns zu Hause. Und ich habe einfach, es war merkwürdig, wenn er irgendwo eine Arbeit, dann war sehr schnell der Keleto dabei und hat gesagt, das kann ich machen, Dani, brauchst nicht zu machen, das kann ich auch machen. Ich ja. habe gedacht, wieso merkt er immer wieder, wo ich hingehe und was ich jetzt tun werde und so, und wie er da schnell an die Arbeit geht. Aber es war die Erziehung vom Blick. Und ich würde sagen, das ist bestimmt eines, was wir einüben können, wenn wir ganz bewusst Diener des Herrn sein wollen und bei den Menschen ein Zeugnis vom Christus weitergeben wollen. Der Blick, wo kann ich helfen? Und von dem weg, wirst du sehen, werden auch Herzen sich öffnen. Zeugnis sein in dieser Welt, in der Gesellschaft leben, heißt nicht als Christ versuchen, ich muss meine Botschaft loswerden. Nein, das haut ja nie hin. Ne? Die Menschen brauchen nicht zuerst deine Botschaft, die Menschen brauchen zuerst deine Ohren. Sie müssen zuerst wissen, ob du zuhören kannst, ob du anhören kannst, ob du verstehen kannst, ja? Ob du Mitleid hast, mit dabei bist. Ich denke an meine Arbeitskollegen, als ich im Supermarkt gearbeitet habe. Gell? Die meisten Kontakte kamen davon, verschiedene Arbeitskollegen haben Kinder gehabt, die eine Zeit lang krank waren. Und diese Kinder habe ich dann immer im Spital besucht, mit einem Geschenk von meinen Arbeitskollegen. Ich bin ins Spital gegangen, Besuch gemacht beim Kind, Geschenk gebracht, gell? Und ihm gesagt, du, ich komme, denn ich arbeite mit einem Papa zusammen. Gell? Und ich habe gehört, dass du im Spital bist und will dir einfach etwas bringen und hoffe, dass es dir bald besser geht und so. Also habe ich Spitalbesuch gemacht. Ne? Und das hat diese Eltern ganz tief bewegt. Das war für sie absolut nicht normal. Ja? Und dann öffnen sich Herzen, denn du hast irgendwie der Weg der Liebe, vom Dienst hast du diesen Weg genommen, ohne einen Hintergedanken zu haben, ich muss da das Evangelium predigen. Das Evangelium ist die gute Botschaft für Menschen, die sich schlecht wissen. Und die meisten Menschen, die ich treffe, wissen sich nicht schlecht. Die finden sich sehr gut. Und nur mit der Zeit, in menschlichen Beziehungen, im Vertrauen mit ihnen, merken sie plötzlich, dass sie Nöte haben, öffnen ihr Herz, sagen mir Probleme. Und dann, wenn sie so weit sind, dann weiß ich, da kommt der Platz von der frohen Botschaft, wo ich ihnen sagen kann, du, ich habe auch Probleme im Leben. Ich habe aber einen Weg gefunden, wo Probleme gelöst werden. Und ich kann dir vielleicht mal davon reden, wenn du willst. Aber ich habe wirklich etwas gefunden, wo ich auch von der Last, von all dem, was ich schlecht mache, von dieser Last kann ich wegkommen. Und oft muss ich die Menschen so lassen, nicht sofort Antwort geben, dass sie überlegen können, dass sie merken, dass es einen Weg gibt, dass es eine Möglichkeit gibt. Beziehung in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie du es lebst. Immer eine gewisse Spannung, gell? Aber immer eine gewisse Freude. Und so oft wirst du Seemannsarbeit machen, auch zum Beispiel ganz einfach mit Traktaten so, Traktat geben, Leute, die du gar nicht kennst. Und man wird dir auch immer sagen, das nützt alles nichts, die Leute lesen nichts, da brauchst du nichts zu machen, sowieso. Heute macht man das nicht mehr, keiner will etwas wissen und so. Ich höre das alles auch immer, gell? Aber beim Kommen auf der Autobahn, da in Frankreich muss man ja die Autobahn bezahlen, gell, das wisst ihr. Dann jedes Mal, wenn man bezahlt, sieht man wieder ein Mensch. Das ist gut, ne? Finde ich gut, das Bezahlen von der Autobahn. Ne? Da muss man anhalten und dann macht jemand so einen Kasten auf, ne? Und dann bezahlt man. Und dann habe ich immer ein Johannesevangelium dabei. Und da beim Kommen wieder habe ich ein Johannesevangelium. Ein älterer Mann war da drin, also älter. Nicht so alt wie ich, aber doch älter. Und er saß da, habe ich ihm das Evangelium gegeben. Hat er mir gesagt, ja, ich war früher, war ich da bei den, wie sagt man, diesen Messdiener war ich früher und so, gell, aber jetzt sagt mir das alles nichts mehr, das Religion ist alles, ja, nichts und so, ne. Habe ich ihm gesagt, ja, interessant, also ich, früher habe ich nicht geglaubt, heute glaube ich, und es ist wirklich interessant, also wirklich. Ja, vielleicht, ja. Sind Sie nicht am Verwechseln zwischen Gott und Religion? Gefragt. Vielleicht haben sie da eine Verwechslung gemacht. Gegen Religion bin ich auch, habe ich gesagt. Also die alle Systeme, der Menschensysteme, so, ja, bringt alles nichts. Ist alles Geldsache. Ja. Aber mit Gott habe ich einen Frieden. Also wirklich super. Ja. Ja. Und da konnte ich einfach, war dann ein Auto hinten dran, kann nicht zu lange warten, gell, sonst, ja, okay. Da konnte ich nur noch sagen, beim Wegfahren, mit Jesus habe ich es super, gell. Ich glaube, dass Gott immer wieder in den Herzen arbeitet. Arbeitet mit deinem Zeugnis, mit ein paar Worten, mit Gottes Wort, also mit den Evangelien, mit der Bibel. Er kann arbeiten in den Herzen. Natürlich kenne ich auch das, dass ich das Evangelium gebe und die sagen, nein, ich alles Mist und so, nicht interessant. Und dann nehme ich das Evangelium wieder zurück und sage, Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Gell? Okay, dann fahren wir weiter. Gell? Ich will ja nicht stören, bin nicht unbedingt dafür das. Ne? Aber dass wir dann, wir haben Möglichkeiten, um in dieser Welt noch das Evangelium weiterzugeben. Wir müssen einfach zugeben, dass wir die stete Beziehung mit Jesus brauchen, sonst haben wir den Mut nicht, das zu machen. Also so bin ich wenigstens. Ja? Ich habe auch immer wieder Möglichkeiten, die ich nicht nehme. Und wo ich dem Herrn sagen muss, Herr, ich hatte da den Mut nicht. Vergib mir. Ich war da schlapp. Ja? Und ich bin so froh, da können wir immer von der Vergebung leben, denn er ist treu, der Herr. Aber wir können immer wieder neu versuchen, in dieser Gesellschaft das Evangelium weiterzugeben. Was braucht es eigentlich dazu? Es braucht dazu, dass du die Überzeugungen, die du hast, die müssen gut verwurzelt sein. Bist du überzeugt davon, dass Jesus der einzige Retter ist? Wirklich der einzige? Meinst du, dass es noch einen anderen Weg gibt, dass man in den Himmel kommen kann, gerettet sein kann? Wenn du wirklich überzeugt bist davon, das ist eine ganz wichtige Wurzel. Wenn du es noch nicht bist, dann lerne noch auswendig Apostelgeschichte 4,12. Es gibt keinen anderen Namen, der unter den Himmel gegeben worden ist, um die Rettung der Menschheit als Jesus. Und das muss dann im Gebet vor den Herrn bringen, dass diese Überzeugung bei dir ins Herz hereinkommt, wie wunderbar das ist, dass dieser einzige Name, der von Gott gegeben ist, dass ich mit 19 Jahren das fassen konnte. Verstehe ich nicht, ja? Die Gnade Gottes. Gott hat mich überzeugt davon, ich brauche Jesus. Und von dieser Überzeugung her weiß ich genau, was die Welt braucht, was die Menschen brauchen, was die Gesellschaft braucht, ist nicht ein System, nicht eine Theologie, eine Person. Sie brauchen Jesus als Person in ihrem Leben. Eine Person. Und da kannst du dann mit Überzeugung davon reden. Ich kann nicht so mit Überzeugung reden von, ja, von evangelikalen Welt und so, was alles geschieht. Ist schon schön, aber ich habe zu weniger Überzeugung, davon zu reden. Gell? Aber von der Person Jesu Christi kann ich mit Überzeugung reden. Von ihm kann ich sagen, ich wurde nie enttäuscht. Von ihm kann ich sagen, er ist treu. Auch in den schweren Situationen war er da. Und besonders in den ganz schweren Situationen habe ich ihn ganz, ganz nahe gespürt. Ich kann sagen, er ist treu, Jesus. Ja. Und das kann ich dann mit Überzeugung weitergeben. Also überleg mal in deinem Leben drin, in deinem Herzen drin, was hast du für Überzeugungen, wenn du an Jesus denkst? Was hat er für dein Leben für einen Wert, Jesus? Ja. Und wenn er den richtigen Wert bekommt, dann wird das Zeugnis in der Welt nicht ein Krampf, sondern etwas, wo du selber überrascht bist, dass du Zeuge Jesu bist, ohne dass du es merkst. Denn du hast in deinem Leben etwas, das dich nach vorne treibt, die Liebe Gottes, die dich trägt und den Mut gibt, Stellung zu nehmen für den Heiland, für deinen Retter und deinen Herr. Also diese Überzeugung ist wichtig. Das andere, was mir auch hilft, ist die Überlegung, warum lässt mich Gott in dieser Welt leben? Warum lebe ich noch eigentlich? Ne? Faktisch, ja. Ich weiß, dass ich noch lebe wegen Epheser 2, weil noch Werke da sind, die der Herr vorbereitet hat und die ich noch nicht getan habe, scheinbar. Gell? Also glaube ich das, ich lebe noch für das. Und ich lebe auch in dieser Welt, weil Gott entschlossen hat in seinem Heilsplan, dass er die Gläubigen in jeder Generation gebrauchen wird als Zeuge, dass andere Menschen das Evangelium hören. Ich muss immer staunen, wenn ich daran denke, dass der große Gott vom Universum sich so beschränkt hat in seiner Liebe und sich gesagt hat, ich werde jetzt meine Kinder gebrauchen, um die wichtigste Botschaft in der Welt weiterzugeben. Er hätte doch so etwas Neues noch schaffen können, gell? So ist ja der Schöpfer, so ein ganz großes Tier, so, gell? So wie der große Airbus und noch größer, gell? So ein ganz großes Tier, ne? Das da über Neuwied fliegt und ausruft, bald kommt das Gericht, ihr müsst alle zu, ja, so richtig, boah, ja, dass alle, ja. Wäre kein Problem für Gott, so etwas zu machen. Aber jetzt hat er in seiner Liebe den Auftrag gegeben, seiner Gemeinde, also seiner Sonipuse, seiner Frau, ne, wie sagt man Sonipuse, seine Braut, den Auftrag gelassen, ich lasse dich diesen Auftrag von Generation zu Generation der Welt kennenzumachen, dass Jesus Gott ist. Und jetzt sind wir Gemeinde, gell? Jetzt haben wir einen Auftrag. Und in diesem Auftrag gebrauchst du und nicht jeden Tag diese Beziehung mit dem Bräutigam, ja? Mit Jesus, dass wir diesen Auftrag weitergeben können. Ich weiß nicht, wie die da sind, die verheiratet sind. Kannst du dich noch erinnern, als du, als du verlobt warst? Ich weiß nicht, ob du richtig Mühe gehabt hast, von deiner Verlobten zu reden. Ja? Ob du dich so richtig geniert hast. Ne? Und ja, leider, ich muss sie jetzt euch vorstellen, leider, gell? Also, ja. Ich habe jetzt nichts Besseres gefunden, gell? Entschuldigung. Ja. Sie ist halt so, gell? Ja. Und ich bin auch so blöd, dass ich nichts Besseres gesucht habe, gell? Ja. Ich weiß nicht, wie das war bei dir. Also ich, überall, wenn ich mit ihr war, hatte ich so viel Freude zu sagen, ne, klar, für mich ist es einfach, dann ich habe die schönste Frau gefunden, ich weiß nicht, wie es dir geht, gell? Aber ich habe die schönste genommen. Ja. Und jetzt bist du verliebt in den Heiland, in Herr. Bist du verliebt? Gute Frage, gell? Je mehr er dich vergibt, je mehr wirst du Liebe haben zu ihm. Oh, du brauchst nicht mehr zu sündigen, dass du mehr Vergebung hast. Du brauchst nur, wie ich auch, versuchen, ehrlich zu sein. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle Sünder. Brauchen wir alle, ich der Erste, viel Vergebung. Und weil er viel vergibt, werden wir verliebt in ihn und verstehen nicht mehr, oft muss ich ihm sagen, Herr, ich verstehe eigentlich nicht mehr, warum du mich so liebst. Ich kann es nicht begreifen. Und wenn wir in dieser Beziehung mit ihm sind, dann gibt er uns auch immer wieder diese Freude, ihn vorzustellen bei anderen Leuten. Von ihm zu reden, nicht mit theologischem Gespräch, sondern eben anderen zu sagen, ich habe für mein Leben habe ich eine Lösung gefunden. Diese Lösung ist nicht in mir, die ist außerhalb von mir. Aber diese Lösung, die außerhalb ist, habe ich in mein Herz hineingelassen. Und jetzt habe ich die Lösung drin. Wir müssen lernen, mit den Menschen so zu reden, dass wir nicht von vorne herein eine Mauer bauen. Ich sage den Leuten nicht, ich habe Gott gefunden. Da wäre die Mauer schon da, ne? Und sie sagen, das ist so ein Stündler, muss man aufpassen. Gefährliche Sekte, ja? Okay. Aber dass wir ihnen helfen, dass sie verstehen können, du hast in deinem Leben etwas gefunden, das dich zufrieden macht. Nur muss es wahr sein, gell? Dass du zufrieden bist mit ihm. Du hast etwas gefunden in deinem Leben, wo du deine Nöte weitergeben kannst, wo du deine Sorgen abladen kannst. Wir dürfen nicht versuchen, der Welt zu zeigen, wie wenn wir keine Sorgen hätten. Das stimmt ja gar nicht. Wie oft muss ich den Leuten sagen, ich habe auch diese Sorge. Aber ich bin so dankbar, ich konnte das irgendwo abladen und bin frei davon heute. Und natürlich, dann kommen manchmal diese Fragen, ja, wie haben Sie das gemacht? Ne? Und dann sage ich, ja, ich habe nicht Yoga gemacht, ich habe nicht versucht, so meinen Kopf zu leeren, ich bin nicht zu einem Psychiater gegangen dazu, ne? Ich habe aber eine andere Quelle gefunden. Ja? Ja, aber was ist denn diese Quelle? Ja? Und da muss man langsam vorwärts gehen, dass die Leute entdecken können, wir haben eine Person gefunden, Jesus Christus als Person. Also die Frage, warum lässt mich Gott in dieser Welt leben, das hilft mir. Ich bin noch in dieser Welt und du auch bist noch in dieser Welt. Denn du bist Salz der Erde, Licht dieser Welt. Und oft zeigt uns der Herr gar nicht, wie fest wir Licht sind. Und das ist nur Bewahrung, dass wir nicht hochmütig werden. Das ist seine Liebe. Es ist immer wieder, wahrscheinlich, es gibt es bestimmt auch so, es ist immer wieder interessant, wenn ich Zeugnis höre von Menschen, die sich bekehren, so in der Pionierarbeit, die mir plötzlich später sagen, ich wusste nicht, was los ist. Ich denke jetzt, als ich im Volleyballclub war und Volleyball gespielt habe, als sich dann der Benoit bekehrt hat, das ist ein Geschichtslehrer, der auch im Volleyballclub war, ich hatte mit ihm nie von Jesus gesprochen. Aber später hat er mir dann gesagt, also ich habe ihn dann schon später nach dem Club und so mal gesprochen von Jesus und von dieser Quelle, die ich kenne. Und der hat dann später gesagt, als er bekehrt war, hat er gesagt, ich habe immer gedacht, bei dir ist etwas anders. Einfach anders, ja. Habe ich gesagt, das macht mir jetzt Freude, dass du das gemerkt hast. Ja, wie hast du das so gemerkt? Ich habe doch nicht besser gespielt als andere und so. Nein, nein, du hast nicht besser gespielt, gell? Gar nicht, ne? Aber etwas war da. Das Etwas ist auch in dir. Das ist Jesus in dir. Glaub daran. Das ist bei dir, das Etwas. Und das Etwas, das ist am Anfang komisch. Und für manche Leute ist das Etwas ein Ärgernis. Vergiss es nicht, wenn Leute ohne Grund gegen dich sind. Arbeitskollegen. Ist ein gutes Zeichen. Sie haben etwas gespürt. Ja? Und das Etwas macht ihnen Probleme. Ja? Und das Schlimmste ist, wenn sie gegen dich sind und du freudig bleibst. Das macht sie fertig. Die sagen, das geht doch nicht. Ne? Die versuchen, dass du so richtig, die testen dich, um zu wissen, wie lange du da hältst, bevor du verplatzt. Gell? Und du bist fröhlich. Gell? Ja, Wahnsinn. Ne? Ich weiß noch, wie die Kollegen im Supermarkt immer wieder getestet haben. Ich war da verantwortlich von den 250 Sorten Alkohol. Ja, ich verstehe ja nichts vom Alkohol, aber ist ja klar. Ne? Macht ja nichts. Ne? Und zu diesem ganzen Flaschengedings, ne, gehörte auch die Reihe von den verschiedenen Sirup, gell, also Pfefferminzsirup und so weiter. Ne. Und da haben immer wieder ein Kollege, wenn ich den Rücken gedreht habe, ich habe ihn schon beobachtet, hat immer wieder so eine Sirupflasche genommen und bang an den Boden. Das ist doch angenehm zum Putzen, weißt, mit Glas und Sirup drin, so alles klebt, Gläser, Glas drin, dann nimmst du der Putzlumm, ist alles voll Glas und so, ja, angenehm, ne? Habe ich gedacht, der Kerl, der ist am Testen, wie lange es geht, bis mein Kragen platzt, ne? Und er hat mir das nachher zugegeben. Ja? Er hat gesagt, als ich wusste, dass du ein Christ bist, wollte ich wissen, wie lange das hält. Ja? Ja, Test, bang. Ich finde es interessant. Es plagt die anderen, dass du anders bist. Aber sie wollen nun unbedingt wissen, ob das authentisch ist oder ob das Schein ist. Und ich habe mich auch am Arbeitsplatz, bin ich mal verplatzt, ja. Habe sie angesungen, so korrekt, ne? Also in Moll, nicht in Dur, in Moll angesungen, ja. Und nachher habe ich ihnen gesagt, eben tut mir leid für die Art, wo ich es gesagt habe. Und habe ihnen erklärt, dass wenn ich so diese Art habe, habe ich ein unruhiges Gewissen. Und ich weiß dann genau innerlich, dass das nicht stimmt. Und darum sage ich euch, es tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Ich habe ihnen gesagt, was ihr getan habt, war nicht gut. Aber meine Reaktion war schlecht. Und eigentlich zugeben, dass wir Fehler machen, die Ehrlichkeit öffnet auch wieder Herzen, wo sie merken, er kann es zugeben. Er braucht nicht Schein, Christ zu sein. Er kann authentisch bleiben, wahr bleiben in dem, was er ist. Und ich glaube, das trifft die Leute, wenn du wahr bist. Ich weiß noch gut, der Chef im Geschäft, ich habe mal, als ich mit dem, wie heißt man das Ding, der Stapler, gell? Ja, okay. Steht jeder, gell? Ja. Habe ich so eine, das Ding da, habe ich Flaschen geholt, ja, eine ganze Reihe. Und bin an einen Pfosten gefahren mit dem Ding und Flaschen. Ja, okay. Und dann hat der Chef, wie gewöhnlich, geschrien mit allen. Ne? Durch das ganze Ding geschrien. Habe ich sofort zurückgeschrien und hab gesagt, nicht mit allen schreien, ich bin schuld. Der Kerl war, ja. Oder? Dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ja, tut mir leid, ich bin an den Pfosten gefahren und so. Sagen Sie mir, wenn ich was bezahlen muss, ich habe das Geld nicht da, aber ich kann vielleicht sparen, dass ich es dann bezahlen kann. Tut mir leid, ja. Tut mir leid, dass das passiert ist. Ich habe nicht aufgepasst und so, okay, ja. Also ich sage, ja, schon gut, ja, okay, ja. Aber für mich war es wichtig, ich kann zugeben, was ich falsch mache. Der Christ kann wahr sein. Das ist sein Vorteil. Er kann zugeben, was er falsch macht. Und das ist auch etwas, was die Gesellschaft braucht, dass sie merkt, dass es Menschen gibt, die wahr sein können, die zu ihren Fehlern stehen können. Die sagen können, das habe ich falsch gemacht, nicht die anderen. Diese Wahrheit braucht unsere Gesellschaft heute. Scheint mir so, so wichtig, dass wir das weitergeben. Das Letzte, und nachher könnt ihr hoffentlich Fragen stellen, gell? Habt ihr Fragen aufgeschrieben und gedacht und so, ja? Oder gegen das, was ich gesprochen habe, könnt ihr auch reden, gell? Klar. Das Letzte, was mir wichtig ist im Zeugnis in dieser Gesellschaft, ist zu lernen, dass ich mich selber gut einschätze. Was verstehe ich darunter? Ich muss meine persönlichen Möglichkeiten kennen. Ich denke, am Anfang von meinem Glaubensleben habe ich manchmal meine persönlichen Möglichkeiten nicht wirklich gekannt, sondern bin über meine Möglichkeiten gegangen. Ich will dir mal erklären, als noch jungen Bekehrten war ich in der Bibelschule, Kishona, und dann ging ich in die Nacht so von Samstag auf Sonntag ziemlich regelmäßig nach Basel in die Oase und in den Bierkeller. Ich weiß nicht, ob du die zwei kennst, die Nachtlokale. Und ich ging mit meiner Gitarre, gell, um da zu singen und zu evangelisieren in diesen Nachtlokale. Und da bin ich reingekommen und so, und die Leiter haben mich so langsam gekannt, haben natürlich immer am Anfang Englisch gesungen, dass niemand was versteht, ne? Besser beim Evangelisieren. Ist einfacher für die Botschaft, gell? Okay. So ein paar Negro-Spiritual, ja, Englisch, ja, okay, gut. Aber dann auch Zeugnis gegeben, klar evangelisiert, aufgerufen zur Bekehrung und so weiter. Und als ich so reinkam in den Nachtlokal, da haben immer der Chef den Jukebox abgestellt, also die Musik. Hat gesagt, komm Dani, sing uns noch eins, gell, und so. Und habe ich da in der Nacht evangelisiert. Nur in diesen Nachtlokale waren viel Freudensmädchen, oder wie man das so nennt, ne, diese lieben Leute. Und sind alles Geschöpfe Gottes, die wunderbar sind, gell, nur die auf einem falschen Weg sind einfach, ja. Und ich habe gedacht, okay, da kann ich evangelisieren. Aber nachher oft, wenn ich auf den Berg, Heiligen Berg hochging, auf Berg Kishona, das war dann so 3 Uhr morgens, da war kein Bus mehr und so, da musste ich im Wald hochmarschieren mit meiner Gitarre, mitten in der Nacht. Ja. Ich hätte nicht gerne gehabt, dass du da gesehen hättest, was da alles für Gedanken gehen. Was für Kämpfe. Auf sexuellem, auf was für Bilder da drin waren. Und oft habe ich geweint beim Gehen, habe gesagt, Herr, ich bin aber gegangen zum Evangelisieren. Wieso habe ich jetzt so einen Kampf? Ja. Und erst nachher habe ich gemerkt, Dani, du bist weitergegangen, als deine Wurzeln solid sind in Gott und in Gottes Wort. Und ich musste nachher später lernen, evangelisieren, okay, ja, aber auch ganz bewusst wissen, was kann ich, ohne dass ich nachher in Sünde falle? Wie weit bin ich in Gottes Wort verankert? Wie weit gibt es Sachen, wo ich für Zeugnis nicht alleine sein darf, sondern wo wir mehrere sein sind miteinander? Um miteinander das Zeugnis zu tragen und miteinander im Kampf zu stehen. Das habe ich erst die Jahre nach der Bibelschule überlegt. Die ganze Zeit von der Bibelschule hat bei mir nicht Tilt gemacht. Ich ging immer wieder evangelisieren und Gott hat mich in seiner Liebe bewahrt. Das ist für mich ein Wunder. Er hat mich bewahrt in seiner Liebe. Gell? Aber ich musste dann nachher überlegen, was sind meine persönlichen Möglichkeiten, wo kann ich nicht hin, weil ich zu schwach bin? Was kann ich tun im Zeugnis? Was muss ich anderen lassen? Was könnte ich tun, wenn wir 2, 3, 4 oder 10 Leute sind miteinander? Und das ist eine Hilfe. Und das zeigt uns auch Gottes Wort, indem, wenn wir lesen zum Beispiel der Zustand von der Endzeit, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9, wo steht, die Menschen werden, ja, ich kenne ja den Text, alles Negative steht am Anfang, also alles, was ich tun kann, wenn ich meinen Willen nicht einsetze. Ungehorsam, gegen die Eltern, das kann ich alles machen ohne Wille. Kommt so automatisch, brauche ich nicht Wille. Ne? Und dann steht im Text, von diesen Leuten, nimm Distanz. Dann habe ich immer gedacht, ja Herr, wie soll ich jetzt machen? Du betest, dass ich in der Welt leben soll und du sagst, ich soll Distanz nehmen. Das geht doch nicht miteinander, das Ding. Und dann wurde es mir klar, ich soll in der Welt sein, aber da, wo die Versuchung zu groß ist, muss ich lernen, Distanz zu nehmen. Und jeder hat in seinem Leben hat Gebiete, wo er lernen muss, Distanz zu nehmen. Es kann ganz verschieden sein. Es muss nicht extrem sein. Vielleicht musst du Distanz nehmen vor den Kleidergeschäften. Denn du bliebst vielleicht immer stehen von den Kleidern und denkst, das wäre noch schön, so ein Ding dazu nehmen. Würde ich 10 Jahre jünger sein. So. Ja, okay, ja. Und dann hast du hier Probleme. Ich habe eine Zeit lang, durfte ich nie anhalten vor den Bürogeschäften. Ich bin so ein Bürofan, gell? Ich meine immer, ich muss 20 Kugelschreiben haben und einer schreibt ja, oder? Aber ja, etwa Dachschaden irgendwo, ja? Mit Büromaterial. Ja? Und ich habe gemerkt, wenn ich etwas unbedingt will, da habe ich genügend Argumente. Da kann ich richtig überzeugen. Ja? Da brauche ich plötzlich so einen Kugelschreiber. Ich habe zwar 20, gell? Aber plötzlich brauche ich den, gell? Ganz merkwürdig. Und jeder hat so seine Schwächen, wo er im Leben entdecken kann, von dem muss ich Distanz nehmen, dass ich in meinen Prioritäten klar weiterleben kann. Ich glaube, viele Gläubige sind auch in den Materialismus hineingesunken, weil sie nicht gemerkt haben, dass die Zufriedenheit, die tiefe Zufriedenheit kommt immer von Christus, nicht von der Umgebung. Nicht von der Umgebung. Du kannst das schönste Haus haben, die schönsten Möbel, und ich bin froh, wenn du das hast. Gell? Ich freue mich auch, wenn es schön ist bei dir. Wunderbar. Ne? Aber die Zufriedenheit kommt davon, dass du in Christus die Zufriedenheit gefunden hast. Und die Zufriedenheit, die gibt die Möglichkeit immer zu geben. Der zufriedene Mensch hat immer etwas zu geben. Der Unzufriedene sucht immer etwas zu haben. Es ist interessant, wie man ihn als zufriedener Mensch merkst du immer wieder, was du weitergeben kannst. Ich denke an Ursula, meine Frau. Ich habe ihr für die Hochzeit das schönste Möbel gekauft. Mein ganzes Geld zusammengekratzt. Ja. Und habe so ein schönes Living für den Salon gekauft. Ein schönes Möbel. Und ich wusste, das ist ihren Stil, das hat sie gerne so, ja, okay. Und habe das Ding als Geschenk für die Hochzeit hingestellt, hat sich sehr gefreut und hat mich x-mal umarmt dafür und so, ja, schön. Und dann sind wir umgezogen das erste Mal und kamen in eine andere Gegend, um da wieder Pionierarbeit zu machen. Und im neuen Haus, wo wir drin waren, also älteres Haus, aber im Haus, wo wir reinkamen, war nicht eine Mauer, die lang genug war für diese Möbel. Habe ich gesagt, Mann, ich habe ihr nichts gesagt. Gell? Ich habe nur mit dem Meter das Ding angeschaut. Ich habe gesagt, keine Mauer, wo man dieses Möbel hinstellen kann. Ne? Ich meine, ich war ja verrückt, so ein großes Ding zu kaufen, aber na, das macht man so. Ne? Und da habe ich ihr gesagt, du, wir haben ein richtiges Problem. Ich weiß nicht, ob wir diese Wohnung nehmen können. Die Mauer sind alle zu kurz für ein Möbel. Da sagt sie mir, du Dani, das ist ja super. Gerade jetzt wird er alle einen anderen Missionar heiraten und ich habe gedacht, was können wir ihm denn schenken? Du, wir schenken ihm dieses Möbel für seine Hochzeit. Ich habe gedacht, schön, ne? Okay. Ganze Problem gelöst, ne? Und ich war nachher so dankbar, denn es war so ein langes, schweres Ding, ja? Und wir haben 8-mal umgezogen. Stell dir mal vor, ich hätte 8-mal das Ding, so das schwere Ding, die Treppen hoch und runter. Ja, zum Glück haben wir das verschenkt. Ja, hat ein anderer die Probleme damit. Gute Lösung. Ja. Aber ich sage nur, es ist wichtig, dass du in deinem Leben die Zufriedenheit bei Jesus hast. Denn diese Zufriedenheit wird herausstrahlen in deinem Zeugnis, ohne dass du es jetzt merkst. Stell dir mal vor, du sagst bei den Arbeitskollegen, wie es mir auch passiert ist, ich bin total zufrieden mit meinem Lohn, bin gut bezahlt. Die schauen dich an, denken, dem geht es nicht gut, gell? Man ist doch nie zufrieden mit dem Lohn. Oder? Meine Kollegen, die haben immer gefunden im Supermarkt, es ist normal, dass sie immer wieder Dings Verschiedenes mitnehmen in der Tasche beim Rausgehen. Das ist einfach, dass der normale Lohn da ist, nimmt man auch was mit, das gehört zum Lohn, gell? Ich habe auch so große Taschen. Das gehört zum Lohn, nimmt man einfach mit, gell? Ja, warum? Weil Unzufriedenheit. Und sie hatten eigentlich nichts mehr vom Leben, standen finanziell nicht besser als wir. Aber die Unzufriedenheit bleibt etwas, was im Herzen drinsteckt. Und deine Zufriedenheit wird eine große Kraft sein im Zeugnis. Also ich höre da auf, die Grenzen kennen, Zufriedenheit und vergiss es nicht, wenn du verheiratet bist, vergiss nicht daran zu denken, wie redest du in dieser Welt von deiner Frau? Wie redest du davon? Ganz wichtig. Meine Kollegen, die Männer, gell, die haben immer so blöde Witze gemacht über Frauen und dann auch im Supermarkt und so. Ne? Und da kam ich immer dazu. Das erste Mal habe ich gesagt, ach Männer, ich bin so dankbar. Ich weiß, ihr redet nicht von meiner Frau, denn meine, die ist super. Ne? Und da war... Und wenn sie nachher wieder so geredet haben, nicht dazugekommen bin, haben sie gesagt, still, der Priester kommt. Und oft, wenn ich an die Arbeit kam am Morgen, haben sie gesagt, ah, der Priester ist wieder da. Ja. Da bin ich reingekommen, ja, meine lieben Schafe, schön mit euch zu sein heute wieder. Ne. Habe ich den Priester gespielt, ne. Also Zeichen gemacht am Anfang im Geschäft, ne. Kreuzzeichen und so, ja. Dass sie merken, der Priester ist gekommen. Ja. Okay. Zeugnis für mich und Humor. Ich könnte, glaube ich, nicht Christ sein ohne Humor. Es fehlt mir immer eine von den Beatitüden. Matthäus 5, wie heißt man das wieder? Die Seligpreisung. Ja. Es fehlt mir immer eine. Die hat Jesus nicht gegeben. Ist nicht in der Bibel. Ne? Aber die habe ich so für mich. Ne? Glücklich ist der, der gelernt hat, über sich selber zu lachen, denn er wird nie aufhören zu lachen. Also lern mal, über dich selber zu lachen, das ist schön. Ne? Lern Humor in diesem Leben, dass wenn andere auch spitzen und versuchen, dich runterzudrücken oder irgendwie versuchen, dir weh zu machen, wenn du das mit Witze überbrücken kannst, nimmst du oft die Waffen einfach weg. Und da merken sie, so kann man ihm nicht weh machen. Gell? Der lacht auch noch mit solchen Sachen. Gell? Ja. Und ich meine, das kann eine große Hilfe sein, auch im Leben in dieser Gesellschaft.